Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Märchenerzähler Helmut Wittmann aus Grünau im Almtal.
Ich bin für typischer Märchenerzähler. Und das war dann im Juli 87. Bin in der Früh munter geworden und habe mir gedacht, eigentlich, warum eigentlich nicht? Und habe zu meiner Frau gesagt, du, künftig möchte ich eigentlich als Märchenerzähler tätig sein.
Seit mehr als 3 Jahrzehnten verzaubert er Jung und Alt mit seinen Fesseln in Geschichten und hat dem Märchenerzählen sogar ins immaterielle Weltkulturerbe verholfen.
Die Spuren, die man hinterlässt, und das sind die schönsten Spuren, das sind die, jetzt pathetisch gesagt, in die Herzen von den Leuten. Weißt, und wann wer mal eine Geschichte erzählt und sagt, die habe ich damals beim alten Wittmann gehört. Die Geschichte. Und die hat mein Leben, die war für mich schlicht grandios, die hat mein Leben verändert.
Servus Robert. Grüß dich Peter. Jetzt kommt ja wieder die Jahreszeit, wo es draußen ein bisschen dunkler wird, vor allem am Abend.
Die
oder
Sparezeit.
Ja genau, du hast es richtig gesagt. Und jetzt haben wir genau das richtige Thema uns rausgesucht und sind heute zu Gast in einem wunderbaren alten Haus bei einem großartigen Mann, den wir jetzt gleich vorstellen werden, und zwar ist das der Helmut Wittmann. Grüß dich.
Ja, grüß dich Robert, servus.
Helmut, servus.
Freut uns sehr. Ja, freut mich auch, dass du das hast.
Jetzt musst du uns gleich mal erzählen, weil das finde ich ist ein super Einstieg. Wieso hast du in der Sturm den Hut auf?
Naja, die Geschichte ist ganz kurios. Wie ich angefangen habe zum Erzählen, habe ich keinen Hut aufgehabt. Ja. Aber ich habe meiner Frau auf Weihnachten ein Dirndl gekauft. Ja. Und in dem Trachtengeschäft in Gmunden, wo wir dann nach Weihnachten, damit wir alles schön machen, damit es wirklich exakt passt, und dann hängt da ein Hut. Und dann sagt meine Frau zu mir, du, der Hut, der war was für die. Sag ich, geh ich mit Hut? Sagt sie, probieren wir mal. Und die tut natürlich eh klar vom Geschäft, aber der passt auch wirklich gut. Und dann habe ich ihn probiert und ja, und dann andere auch, hey, mit Hut, das schaut gut aus. Der meint, weiß ich nicht. Und dann habe ich zufällig gehört, dass angeblich, ich habe es noch nicht verifiziert, sowas wie einen kaiserlichen Erlass gibt, dass der freie Mann im Salzkammergut auch im Wirtshaus, also in der Stuben, den Hut aufhalten darf. Und ich habe mir gedacht, als Märchenerzähler ist wichtig, dass man ein freier Mann ist, ja, dass man frisch von der Leber weg erzählt. Und mir ist dann bewusst worden, hoppala, beim Wilhelm Tell kommt das vor, wo die den Hut vor dem Gesslerhut ziehen müssen und dem Respekt erweisen. Da habe ich gedacht, aha, interessant. Also wandern wie als freier Mann Märchen erzählen. Und seither ist der Hut mein ständiger Begleiter.
Perfekt, ein Markenzeichen. Und jetzt sind wir mitten im Thema. Ich habe von der dunklen Jahreszeit geredet und dass man in der Stube zusammensitzt, ja. Und da bist du jetzt, ja. Thema Nummer eins. Du bist Märchenerzähler. Ich habe im Leben schon 2 echte Märchenerzähler getroffen, den Erich Schleyer, lebt leider nicht mehr. Das war lang mein Nachbar, ich war ihn sehr geschätzt und sehr geliebt, und den Volker Tegetthoff.
Genau.
Im Salzkammergut bist du der Bekannteste.
Das weiß ich nicht, ich glaube, da geht es ja nicht um die Bekanntheit, das war die Öpfe mit Birnen vergleichen. Und ich kenne Erich Schleyer gut, also ich habe ihn kennt, weil bei den Wiener Märchentage im Rathaus, da habe ich oft erzählt, gerade zweisprachige Programme, und da war er auch immer wieder. Und der Volker macht ein grandioses Festival. Inzwischen macht seine Tochter, die Tessa Tegetthoff, das Storytelling Festival Austria. Da habe ich auch heuer wieder erzählt. Und alle Jahre, also seit, ich glaube, 25 Jahren erzähle ich dort bei dem Festival. Und das macht der Volker grandios. Und wir kennen uns auch gut. Und ich habe ihm damals gesagt, vor einigen Jahren, das ist schon wieder lang her, sage ich so, was Kinder betrifft, sind wir in Führung gegangen. Da steht's bei uns 4-5 gegen euch. Und er hat gesagt, also den Ausgleich werden sie nicht mehr machen.
Jetzt verrat uns gleich, was macht einen guten Märchenerzähler aus?
Bah, einen guten Märchenerzähler macht aus, dass er im richtigen Moment weiß, welcher Geschichte das jetzt passt. Dass die Leute brauchen und dass er erstens ein großes Repertoire hat und dann sofort spontan aus dem heraus diese Geschichte erzählen kann und natürlich auch, dass er es gut erzählt, auf Art und Weise, wo die Leute voll in der Geschichte sind. Und ich sag, man ist kein Burgschauspieler. Also es muss rhetorisch nicht perfekt sein, aber das Entscheidende ist, dass die Leute da sitzen mit großen Augen und die Geschichte vor Augen haben, die inneren Bilder, dass die haben. Und dann darf man auch ruhig einmal stottern oder blutschen oder sonst irgendwas. Aber das ist das Entscheidende, dieses innere gemeinsame Erlebnis, dass sozusagen in die Leute diese Bilder der Geschichte so richtig lebendig werden. Ja.
Aber jetzt fordern wir dich gleich mal aus. Ja. Welche Geschichte brauchen wir zwei jetzt gerade? Was war die richtige Geschichte für uns zwei, dass wir mit großen Augen da sitzen und sagen, okay, das ist der richtige Gast, den wir eingeladen haben?
Naja, da gibt's so eine Geschichte, die mir jetzt so ad hoc eingefallen ist. Ich muss aber dazu sagen, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder mal und oft und gern erzähle. Das ist die Geschichte von der wirklichen Lebenszeit. Und weil da geht's darum, dass man wirklich den Moment und jede Sekunde des Lebens schätzt und würdigt. Und ich denke mir, wenn wir so beieinander sitzen in der Stube, dann kann man nur sagen, Halleluja, was kann man sich mehr wünschen vom Leben?
Das stimmt absolut. Ich habe dem Peter heute auch schon eine Geschichte, die mir der Erich erzählt hat, kennst du bestimmt, die Orange, erzählt. Es gibt unglaublich viele Märchen. Wie macht man das, dass man sich so viele merkt?
Das Merken ist ganz einfach. Also vor meiner Zeit als Märchenerzähler war ich unter anderem Filmverführer, staatlich geprüfter Filmverführer. Und ich habe dann oft gesagt zu den Leuten, eigentlich ist Märchen erzählen nichts anderes. Man führt den Leuten einen inneren Film vor. Und ich konnte natürlich nie sozusagen die Rolle als Märchenerzähler auswendig lernen. Das ging nicht. Aber ich habe die Geschichten in Büdern im Kopf und kann es aus dem heraus erzählen. Und darum ist es auch interessant, dass manchmal Schauspieler, wenn die Märchen erzählen, dann spielen die oft Märchenerzähler. Ja, das spürst genau, weißt, ob einer das spielt oder ob aus sich heraus wirklich erzählt. Und mir da mal ein Erzählkollege angeredet bei einem Treffen, sagt, da sollte man nicht einmal so eine Art Fortbildung machen. Erzähler intern, dass man sich austauscht, sag ich, finde ich grandios, sag ich. Aber eins muss ich da auch sagen, die unglaublichsten Erzähltalente finde ich oft da und dort beim Stammtisch. Da sitzen Leute, die erzählen grandios. Sie wissen es gar nicht, wie grandios das erzählen. Es ist nur so, dass es so ist. Weil die anderen sitzen da, losen zu, sind vollkommen baff. Und der wird nie sagen, ich bin ein grandioser Erzähler. Der sagt, das ist der Fredl Fritz. Und der erzählt halt eine gute Geschichte. Und das ist. Und darum habe ich damals gesagt, ich melde mich, habe ich gesagt, wenn ihr Fortbildungen machen wollt. Weil für mich ist ein hohes Maß an Fortbildung als Märchenerzähler, wenn ich übers tote Gebirge gehe und da und dort in die Hütten sitze. Und so habe ich gesagt, melde ich mich als Alpinwart der österreichischen Märchenerzählerinnen und Märchenerzähler.
Aber ist ein wunderschönes Bild. Wir würden mitgehen, gell? Übers tote Gebirge. Wenn du einmal zurückdenkst in deinem Leben, wer war denn der erste grandiose Geschichtenerzähler, an den du denken kannst. Wer war der erste Inspiration zu dem, was du heute machst?
Also die allererste Inspiration war meine Mutter.
Wirklich war?
Ja, sie war meine Adoptivmutter, war ein herzensguter Mensch, also der habe ich unendlich viel zum Verdanken. Unter anderem, sie war Pensionistin, Rentnerin, Ausgleichszulagenrentnerin, hat, weil sie mich genommen hat, auch arbeiten gehen müssen. Und hat sie aber trotzdem die Zeit genommen und ist mit uns Kindern aus dem Dorf spazieren gegangen. Und wir waren 10, 15 Kinder um sie herum und sie hat gestrickt und hat dabei Geschichten erzählt. Ja. Und das war für mich, aber auch für die anderen, die mitgegangen sind, die reden heute noch davon, wie schön dass das war, weil andere Eltern, die waren berufsmäßig oft furchtbar eingeteilt, haben sie die Zeit nicht genommen und sie waren da dabei und denen hat das unendlich viel gegeben. Und mir auch, und wenn ich zurückdenke, ist das sicher ein Grund, oder ganz der wesentliche Grund wahrscheinlich sogar, warum ich Märchenerzähler bin vom Beruf.
Das heißt, sie hat es dir wirklich weitergegeben eigentlich?
Nein, sie hat in dem Sinn weniger Märchen erzählt, sondern aus ihrer Kindheit. Oh. Aber die waren bettelarm. Der Vater war da in Scharnstein Sensenknecht im Sensenwerk. Sie ist 1917 auf die Welt gekommen. Und mit dem Ersten Weltkrieg ist praktisch dem Sensenwerk in Scharnstein, das war die größte Sensenproduktion in der Donaumonarchie, da sind die ganzen Märkte weggebrochen. Jetzt haben die volle Krise gehabt. Und die Arbeiter, wenn sie überhaupt nur einen Job gehabt haben, haben halt so absolute Mindestlöhne arbeiten müssen. Und sie hat halt dann erzählt, wie sie in den Wald gerannt sind als Kinder, weil sie so einen Hunger gehabt haben und Rinden von den Bäumen runtergeklätzelt haben und im Feuer dort haben die Rinden, damit sie was zu essen haben. Ja? Oder als Volksschul-Dirndl. Sie ist da in Mühldorf, im Halmdorf, in die Schule gegangen. Und das war ein weiter Schulweg vom Berg runter. Und da hat sie erzählt, da ist ja mal durch den Bühlbahnwald ein Regenschirmmacher nachgerannt. Und der wollte was von ihr. Und der hat geschrien, Dirndl, komm, bleib stehen. Und sie hat erzählt, und sie ist gerannt. Und dann beim Bauernhaus in der Ramsau, da hat sie Unterschlupf gefunden. Und wir haben das alles gesehen. Wir sind ja da vorbeigegangen bei dem Bauernhaus. Weißt du, und da hat das auf einmal so ein Leben gekriegt. Mhm. Und das, was sie erzählt hat, das war ja für uns eigentlich wie ein Märchen. Mhm. Weil Gott sei Dank haben wir diese Notzeit nicht erlebt. Und zum Beispiel, wenn der Winter gekommen ist, sie sind immer ein paar Fuß in die Schule gegangen und damit sie nicht blaufüßig heimgehen müssen, haben wir die Bürgerkinder aus dem Dorf die alten verhatschten Schuhe geglichen, damit sie im Schnee wenigstens mit den verhatschten Schuhe heimgehen können und nicht blaufüßig.
Aber hast du diese Not deiner Mutter dann auch gespürt in ihrem Charakter? Hat das auf sie Auswirkungen gehabt dann später? Hast du das gemerkt?
Sie war ein sehr, sehr bescheidener Mensch, mhm. wenn man so will. Daran hätte man es vielleicht ablesen können. Sonst eigentlich nicht. Mhm. Weil natürlich war es so, wir haben da in einer kleinen Wohnung gelebt und es ist nichts weggeschmissen worden, was nur zu was taugt hat. Mhm. Weil das war von klein auf einfach so, sowas schmeißt man nicht weg. Mhm. Und man hat sich auf alles geschaut und ich meine, das machen wir heute noch. Davon bin ich natürlich auch geprägt. Mhm. Weil was wegschmeißen, was nur funktioniert.
Das tut der Lord.
Ja, das tut weh. Ja.
Sag mal, ganz wichtig ist ja auch immer die Natur, auch ja. in den Märchen, oder? Ja, wie sehr sind die miteinander verwurzelt, Märchen und Natur?
Ja, die Märchen spielen überwiegend in der Natur. Mhm. Und da machen wir auch sehr viel im Freien. Wir haben auch heuer wieder im Storytelling Festival Austria in Bruck an der Mur eine Wanderung gemacht durch ein wunderschönes Tal. Weißt, und da sind mitunter 100, 200 Leute mit dabei. Das ist dann fast wie so eine Bergpredigtszene. Mhm. Weißt, ich hab mit einer Münchner Erzählkollegin, mit der Mama Heiß erzählt, die ist eine grandiose Musikerin auch. Und dadurch, dass sie zwischendurch spielt, habe ich dann immer wieder wegen so, das kriegt man sonst gar nicht mitkriegt, wie die Kinder zum Beispiel da sitzen mit offenen Augen und mit offenen Mündern, weißt du, und weil sonst ist man selber so drin, dass man es gar nicht mitkriegt. Und ich habe zur Mama nachher gesagt, Wahnsinn. Habe ich gesagt, das ist doch ein Wahnsinn. Du merkst richtig, wie die das aufsaugen, wie die das einsaugen. Und da ist natürlich die Natur ein ganz wesentlicher Teil, weil das natürliche Ambiente halt ganz wesentlich dazu beiträgt.
Und schätzt du das dann sehr, dass, wer auch immer, der Zufall sozusagen dafür gesorgt hat, dass du jetzt im Almtal bist und die Natur so intensiv genießen kannst?
Das schätze ich extrem. Mhm. Also zum Beispiel nur, wir sind schon lange eingeladen nach London von einem Freund und wir hätten im Frühjahr fliegen sollen. Dann haben wir gesagt, nein, das Wetter ist schön. Genau, das ist so schön. Ich mag es nicht durch London hatschen, wenn ich da am Berg gehen kann. Dann ist der Herbst gekommen und gesagt, du, weißt du, boah, die letzten Tage, ich will die ausnutzen und ich gehe bei uns wahnsinnig viel Jagersteig. Und wenn ich irgendwie, wenn es ausgeht und wenn es Wetter passt, und dann gehe ich Jagersteig. Sag ich, man, das möchte ich noch gehen und das möchte ich noch gehen. Na, und jetzt bei dem schönen Wetter nach London fliegen eigentlich. Und ich muss dazu sagen, wir sind ja viel durchs Erzählen unterwegs. Mhm. Und wo immer wir sind, schauen wir, dass wir irgendwo am Berg kommen. Mhm. Und ich bin in Österreich sehr viel unterwegs, da zum Beispiel in Lanz am See, dass ich da noch nicht am Scheiblingsturm war. Jetzt mal, wenn ich hinfahre, ich meine, da muss ich jetzt endlich einmal auf. Ja,
geh einmal auf.
Ja, genau. Aber glaubst du, wird es dann noch was mit London?
Schauen wir mal. Aber zum Beispiel, wir waren im Iran auf Erzähltour vor 10 Jahren. Du, wir haben in Teheran, wir wollten am Berg gehen und ich war ganz baff, ich habe Teheran anders eingeschätzt. Teheran ist ja wie Innsbruck, nur sind die Berge wie viel Hecher. Und du hast halt
Hecher.
Ja, viel Hecher. Im Süden hast du die Wüsten und im Norden hast du die mächtigen Berge. Wow. Und wir haben dann im Schneetreiben umdrehen müssen und sind jetzt wieder oben rein in die Stadt. Und in Bosnien sind wir rausgefahren, weil da hat es geheißen, da gibt es das Tal der Pyramiden. So Berg, die angeblich ursprünglich Pyramiden waren. Wir haben gesagt, da müssen wir auf, das müssen wir uns anschauen. Und der Franz Banecker, der Dudelsackpfeifer, der mit war, der ist auch einer, der sehr fit ist, Gott sei Dank. Und die Leute haben gefragt, wo wir denn hingehen, sagen wir, auf, wenn wir zurückgekommen sind, wo wir leicht waren, sagen wir, oben. Was wo oben? Ja, am Gipfel, was am Gipfel? Sagen wir, ja, wir wollten einfach sehen, wie es da ist. Mhm.
Jetzt sprichst du von deinen Reisen und ganz bildlich und wunderbar. Braucht man diese Fremde, um das Vertraute mehr zu schätzen, glaubst du?
Ja und nein. Es ist so, dass ich jedes Mal, muss ich sagen, also konkret, wenn ich da ins Alm da kam und ich fahre gleich nach dem Wolf übers Kopminer Gross da runter und sieh hinten das tote Gebirge. Mhm. Und gerade wenn dann zum Beispiel der Schnee schon oben ist und dieses Panorama, also da weiß ich, jetzt bin ich wieder daheim. Mhm. Und ich genieße das unendlich. Also mir darum gehe ich ja da sehr, sehr viel über und schätze das wahnsinnig, was da ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist natürlich extrem spannend, so wie zum Beispiel im Iran oder in Indien oder wo immer wir waren. Erstens einmal ist wichtig, dass der Horizont weiter wird und dass man sieht, okay, man kann so und so leben. Und zum Beispiel in Indien, wir waren mit einem Amerikaner, der dort das Storytelling Center hat, in Slums unterwegs in Chennai. Und ich war fassungslos. Erstens, da waren Leute, die sind rausgekommen aus dem Slum in weiße Hosen, die Frauen in wunderschöne Saris. Ich habe mir gedacht, wie schafft man das, dass man in diesem Slum so sauber bleibt? Mhm. Ich kann mir daher nach einer Stunde wie ein Saubartl. Nein, unfassbar.
Aber sag einmal, hast du auf der Welt irgendwo einen Platz kennengelernt, wo du dachtest, da könnte ich auch leben? Oder hat es das immer nur gegeben da im Salzkammergut?
Also, wenn ich ehrlich bin, denke ich mir schon, was für ein Glück, hier zu leben. Mhm. Es gibt Plätze, wo ich mir auch vorstellen könnte. Ich meine, es ist immer so, ich sage mal, wenn man dort ist, gewohnt man sich vielleicht ein. Mhm. Weißt? Und das ist schwer zum sagen, wenn man es nur so von der Weite kennt. Nur eigentlich, sage ich mal, in andere Länder wirklich zu leben auf Dauer dort. Also zum Beispiel Türkei, wir waren in Istanbul erzählen und ich war so des Öfteren schon in der Türkei. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, denke ich mir, ich bin da wieder heim. Mhm. Warum bin ich nicht öfter da? Mhm. Und also ich fühle mich da total vertraut und taugt mir auch viel. Aber da leben in der Türkei und jetzt unter Erdogan, also warten wir das, das ist ja gar nicht.
Das verstehen wir natürlich. Ja. Jetzt hast du erzählt, du gehst oft wandern und erzählst dabei Märchen, aber manchmal bist du ja auch irgendwo auf Veranstaltungen und hast sogar, wie du schon angesprochen hast, einen Dudelsackspieler mit dabei oder eine Hafinistin. Sind das dann so richtig schöne Märchenabende?
Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Ich denke mal, es ist wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie die wohlfühlen, dass die entspannt zuhören können, weißt, dass die nicht irgendwie abgelenkt werden, weil er kalt ist, weil es zirkt oder weil irgendwas mühsam ist für sie. Und natürlich ist zum Beispiel, wenn die Harfe erklingt, gerade zum Beispiel für Erwachsene, weißt du, da lernen sie die zurück, da können sie durchschnaufen. Und gerade Leute oft, wenn wir für Unternehmen erzählen, die furchtbar gestresst sind im Alltag, weißt, die kommen runter. Und dann passt es, wenn man mit der richtigen Geschichte anfängt. Weißt, das ist so wie beim Essen, da ist auch vorher vielleicht, gibt es entweder was zum Trinken, zum Einstieg oder eine kleine Vorspeise und du fängst nicht gleich mit der Stolzen an oder mit
ich würde mit der Stolzen anfangen.
Aber seid ihr dann gut zusammengespielt? Macht euch das sehr gut aus?
Das natürlich, das ist elementar.
Das ist nicht improvisiert.
Ja und nein. Okay. Weil ich muss sagen, es ist zum Beispiel die Momo Heist, die ist eben selber Erzählerin und eine grandiose Musikerin. Ja, das ist perfekt. Weil die weiß sowohl, wann der Einsatz der musikalische perfekt ist, ja, auch vom Erzählen her. Und das ist das Um und Auf, also, dass das ineinander übergeht, dass das miteinander verwachsen ist, ja, und dass man da spielerisch aufeinander eingeht. Aber auch die Hafenistinnen, ob das die Andrea Reuter ist oder die Angela Stummer-Stemkowski, wir arbeiten schon lang zusammen, weißt, da braucht man sich nicht einmal mehr anschauen. Wir schauen uns gerne auf und nehmen es ganz abgesehen, aber wenn man so nebeneinander auf der Bühne ist, die weiß genau, jetzt passt das oder jetzt passt das und ich weiß umgekehrt, die gespürt ist und gehe intuitiv auf ihr Spiel ein und sie wieder aufs Erzählen. Und das ist wichtig, auch da, dass man aufeinander eingeht.
Aber jetzt wird es interessant, weil du hast eine sehr, sehr alte Kunstform des Märchenerzählens und trotzdem nutzt du total moderne Medien. Ja. Also du bist im Radio, Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, du hast einen eigenen Podcast auch. Wie kam es dazu?
Naja, wie kam es dazu? Als Märchenerzähler heißt es ja nicht, dass man, wie soll man sagen, salopp gesagt, ich bin zwar schon Großvater, aber man muss nicht unbedingt altväterisch stehen bleiben. Und ich habe zwar gerne alte Lederhosen und siehe den alten Hut, aber ich denke mir, wie soll ich sagen, wichtig ist, und das ist das entscheidende Kriterium auch bei den Geschichten. Die Geschichten müssen für die Leute was sagen. Das muss passen. Und was da im Hintergrund passiert, in der Vorbereitung, an Technik, an Möglichkeiten, das ist wieder eine andere Geschichte. Weißt, wir wohnen auch in einem für mich wunderschönen alten Haus. Aber natürlich nutzen wir die Möglichkeiten, die für uns technisch zu einem guten und glücklichen Leben was beitragen. Und da ist immer genau die Gratwanderung, dass man dann nicht Sklave dieser Technik wird und dass die Technik mit einem macht, was will, sondern dass man der ist, der das nutzt und das auf Art und Weise nutzt, die zum eigenen Glück beiträgt. Weil wenn ich dann natürlich immer nur am Handy hänge und immer dumm tüttelt, dann ist das nicht so ideal. Aber wie gestern, wie in Wien war, beim Heimfahren habe ich mir natürlich beim Autofahren ein paar Podcasts angehört, ein paar Sachen, die ich vorbereiten muss. Ja, Halleluja, das ist, habe ich alles am Handy im Vergleich zu früher ein Traum. Mhm. Mit Kassetten nochmal dumm hantieren hast müssen und dann war die gar und du wolltest noch was aufnehmen. Also das ist ja heutzutage ideal.
Aber ein großer Unterschied ist doch, wenn du Veranstaltungen hast oder Lesungen oder halt Erzählungen machst, dann hast du einen Haufen Menschen vor dir. Vielleicht, weiß nicht, 30 oder 100 oder vielleicht mal 300. Aber im Radio, ist dir da bewusst, dass dir da bis zu 100.000 Leute zuhören?
Ja und nein, nämlich insofern, ich denke dann immer, und das ist ganz schön, wenn man immer wieder einmal Leute kennenlernt, die einen anreden, dass die Sendung so gern hören. Und ich werde es nie vergessen, ich schätze da im Tal einen Schneider sehr, also wenn ich keine Leder nicht habe, habe ich oft von ihm Hosen an, weil der macht wunderbare Hosen, gerade wenn der Winter kommt, ich stehe auf einem Tweed, auf so eine richtige Schaufel und das macht er grandios, der Herndl Schneider, Wahnsinn.
Und da ist der Podcast-Gast.
Und da alte Herndl Schneider, Gott hab ihm selig erlebt schon immer, hat mir mal gesagt, wir sind natürlich bei du, aber er hat ihm gesagt, Herr Wittmann, hat gesagt, Herr Wittmann, weißt, wann deine Sendung ist? Da legen sie mein Weibchen und ich ins Bett und dann drehen wir uns Licht an den Radio auf und dann losen wir dazu. Und das war so ein schönes Bild. Weißt, die hat mir vorgestellt, wie die zwei alten Leute im Bett längen, in der Finstern, dann ist der Radio, da ist vielleicht nur das Auge, das Magische und die Sendung. Und da denke ich halt, wenn ich zum Beispiel die Sendung aufnehme, an die Leute. Oder einer hat mich angeredet, in Salzburg hat gesagt, na, die haben aber auch viel größer vorgestellt. Sag ich, ja, tut mir leid, aber ich bin halt so, wie ich bin. Sagt er ist der, der am Flughafen mehr oder weniger die Flieger, der mit dem Lastwagen fährt, der die Flieger zubringt, zum Andocken. Und da hört er immer Radio. Und da hört er meine Sendung so gern. Und jetzt ist er zum Erzähltermin gekommen, damit er mal sieht, wie der, der da im Radio erzählt, ausschaut. Und er hat sich gedacht, von der Stimme her, na, das wird ein Murzkanten sein. Und dann ist das eher so ein Znichtl vergleichsweise.
Aber jetzt haben sich die Medien geändert. Ja, früher ist man vielleicht rund ums Feuer gesessen und haben die Geschichtenerzähler zugehört. Heute hört man das im Podcast, im Radio und sonst wo. Ja. Aber haben sich die Geschichten auch verändert?
Pah, das ist eine schwere Frage. Also was mich betrifft, würde ich mal sagen, so unmittelbar nicht. Ja. Es ist nämlich so, dass zwar die Leute oft sagen, die Kinder haben nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel. Ja. Aber ich merke es, wie ich jetzt wieder unter der Woche an Schulen war, ja, ich gehe mal auf die Kinder ein, frage, welche Geschichte könnte vielleicht passen, sie suchen sich eine Geschichte aus und dann oft wirklich, wenn die lang ist, ja, und die sitzen da 20 Minuten, 25 Minuten, mit offenen Augen und offenen Mündern, weißt du, und du weißt, wann die Geschichte passt und wann die was zu einem Song hat und wann das nicht ich sag's jetzt einmal ganz hart, ein Schatz ist, der schnell geschnitten sein muss, weil es sich sonst keiner anschaut, dann dann funktioniert das immer noch. Es muss nur was hergeben. Und natürlich gibt's manchmal Rahmen, wo man weiß, da passt jetzt nur eine ganz kurze Geschichte, weil das wird sonst nicht funktionieren. Und ich kann mich erinnern, vor ewigen Zeiten, ich glaube vor über 30 Jahren, habe ich mal erzählt in einer Kindersendung im ORF, in ORF 2. Und die Geschichte hat 6 Minuten gedauert, die ich da erzählt habe. Das wird es heute nicht mehr geben.
Also was ist maximal heute?
Ich weiß nicht, da sind wir höchstens vielleicht bei 2 Minuten, wenn es viel ist. Oder 2 Minuten.
Unglaublich. Helmut, das mit den 30 Jahren in der Vergangenheit war ja ein gutes Stichwort, weil ich habe mir so ein bisschen deine Biografie durchgeschaut und ich habe gelesen, dass du ja seit 3 Jahrzehnten jetzt Märchenerzähler bist, aber du hast vorher auch schon andere Berufe gehabt. Du warst zum Beispiel Schlosssekretär, Landarbeiter, ich hab gesehen, Kinovorführer warst du sogar und sonst einige Stationen, zum Beispiel Werbetext habe ich auch gelesen. War das alles wichtig am Weg hin zu dem, wer du heute bist? Oder würdest du sagen, warst du früher ein Stück weit verirrt, hast viele Sachen ausprobiert und dann ist das gekommen, was du wolltest? Oder war das schon die Vorbereitung auf den, ich sage es jetzt ganz frech, Geschichteldrucker, der du heute bist?
Ich muss dazu sagen, Geschichteldrucker, da sage ich immer, ich hoffe nicht. Nämlich insofern, weil wenn man Geschichten druckt, dann muss man es reindrucken. Und das macht, weil ihr gefragt habt, was ein Erzähler ausmacht, einen guten, also eine gute Erzählerin oder ein guter Erzähler, denen werden die Geschichten ausgesagt. Die müssen dann nicht drucken. Ja, aber zurück zu dem, was da vorher war, sozusagen. Ich muss dazu sagen, es trifft im Grunde beides zu. Zum einen war das alles extrem wichtig für meine Tätigkeit als Märchenerzähler. Weil, ganz kurz, ich meine, ich bin jetzt schon seit über 35 Jahren Märchenerzähler vom Beruf und seit 38 Jahren mache ich es überhaupt. Und davor, muss ich sagen, habe ich zum Beispiel nur, erstens im Gymnasium in Kremsmünster, da habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein mitgekriegt. Mhm. Und das war dort der relative Überlebenskampf. Und es hat einen Pater gegeben, den werde ich mein Lebtag nie vergessen. Den habe ich in Deutsch gehabt. Der Pater Heinrich war ein Deutscher und großer Freund guter Weine. Und habe ich nachher erfahren. Und der hat zu mir immer gesagt, Wittmännchen, Wittmännchen, du bist mein junger Goethe.
Wow, das heißt, das hast du schon ganz gut können damals.
Und das hat mir damals so viel gegeben, also dass der Pater Heinrich mir immer die Schularbeiten vorlesen hat lassen vor versammelter Klasse. Das war extrem wichtig, einmal für Selbstbewusstsein, dass man sich was traut. Und das ist wichtig, wenn man Märchenerzähler wird, dass man sich was traut. Mhm. Weil wenn man da verzagt vor die Leute hintritt, dann ist das kein guter Start. So, das Zweite war, ich habe dann nachher, ich bin in Kremsmünster durchgerasselt und habe dann noch die Handelsschule gemacht und habe im Zuge dessen gelernt, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Mhm. Das ist eine wesentliche Erkenntnis. Wenn man selbstständig ist, freischaffender Künstler, dass man weiß, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Ich glaube, das dringt nicht so alle durch, das selbstständig machen, diese Erkenntnis, hat mir mein Bankmann einmal gesagt. Naja, und dann...
Meiner hat mir gesagt, immer die Hälfte weglegen. Du brauchst für Sozialversicherung und Steuer.
Ja, genau so ist. Aber wenn ich anschaue, was bei uns im Jahr reinkommt, und wenn ich mir anschaue, was übrig bleibt, dann werde ich mit der Hälfte großzügigst bedient, weil es geht nur so viel mehr weg. Eben. Also ich denke mir immer, Wahnsinn. Als Märchenerzähler, das gibt's ja nicht, dass wir diese Kosten haben. Aber ist so. Naja. Und das Nächste war, ich habe dann eigentlich immer Sachen gemacht, die mich interessiert haben. Und habe dann damals beim Steuerberater ausgeholfen, war dann Schlosssekretär im Schloss Scharnstein. Und der Schlossherr hat mich damals angeredet und gesagt, er möchte ein Schlosskino aufmachen. Und ich habe gesagt, ah, super, ein Filmclub, das darf mich total interessieren. Sagt er, wollen Sie nicht mein Sekretär werden, ich kann den wen brauchen. Sag ich, ja, warum nicht? Und das war extrem spannend, weil ja, wir sind zu Verhandlungen nach Wien gefahren mit der Wissenschaftsministerin, die Hertha Vierenberg war damals noch.
Ja, genau. Lang her.
Ewig her. Aber es war extrem spannend für so ein Bierschl wie mich aus Neumtal, dass du da sozusagen einmal die weite Welt in Wien kennenlernst. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann er hat einen Teil vom Programm gemacht und den anderen Teil habe ich gemacht. Und ich habe gesagt, machen wir doch ein Programmkino. Das hat es damals noch nicht so gegeben. Und ich habe dann auch gleich die Filmvorführerprüfung gemacht, weil ich gesagt habe, dann kann ich auch selber vorführen, weil es war nicht immer so leicht, einen Vorführer zu
kriegen. Das habe ich nicht einmal gewusst, dass das als Prüfung gab.
Ja, ja, ich bin staatlich geprüfter Filmverführer.
Also das heißt doch wirklich mit den Spulen, mit den Rollen?
Mit den Rollen.
Okay. Mit Überblendungen.
Und da lernt man sozusagen. Ja, ja, natürlich. Weil das ist das, was du lernen musst. Weil heutzutage geht ja das alles digital, da braucht man nichts mehr kennen. Aber damals war das noch so, da musste man eine Rolle und musste genau wissen, wann die wechselt, oder?
Na, man muss einmal vor allem wissen, wie man umgeht damit und wie man die einlegt. Ja, so fängt es an. Wird. Genau. Erstens, wie man es einlegt, weil das waren immer zwei Generatoren, zwei Projektoren. Ja. Und den einen praktisch, da hat man beim ersten Überblendungszeichen und bei den anderen eingeschaltet und beim zweiten Überblendungszeichen umgeschaltet. Und da müssen wir genau schauen müssen auf die Überblendungszeichen. Und wichtig war der Umgang mit den Kopien, weil das war ja immer ein Riesenpaket, das man gekriegt hat, jeder Film. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe als ersten Film überhaupt den Dr. Zhivago vorgeführt. Also ein normaler Film hat 6 große Rollen gehabt. Der Dr. Zhivago 18.
Servus, da hat man viel zu tun.
Da hat man viel zu tun. 3 Stunden.
Im Moment. 9.
3.
3.
Aber ist eigentlich auch unglaublich. Ne? Heutzutage kommt das alles über Satellit. Die kriegen gar nichts mehr, sondern die loggen sich ein, kriegen einen Zugang und sind schon live drauf. Das ist auch unglaublich verändert.
Das hat sich dramatisch verändert und ich muss sagen, für mich ist das recht kurios, dass ich, wie gesagt, den Beruf, also was heißt Beruf, ich habe halt bei der Kammer die Prüfung abgelegt. Ja,
es war gut, dass du was anderes machst jetzt.
Ja und nein, weil, wie gesagt, als Märchenerzähler ist man eigentlich auch Filmvorführer, nur da lohnt man es nicht über den Satellit, aber sondern direkt aus der erzählerischen Cloud, wenn man so will, aus der höchstpersönlichen.
Perfekt. Was war noch für Berufe dabei? Werbetexter?
Naja, der Punkt war, ich habe dann noch einen Schlosssekretär, da war so ein wenig diese ganze grüne Welle im Kommen. Haben wir gedacht, ich möchte wissen, wie es mir geht, wann ich zum Beispiel einen Biohof aufmache. Und ich war eh skeptisch, weil man dachte, ich bin eher wahrscheinlich nicht der Typ dafür.
Aber dann probieren wir es trotzdem.
Ja, natürlich. Ich habe als Landarbeiter gearbeitet und Autobahnböschungen begründet, weil da haben wir gedacht, da sehe ich gleich, wie es mir geht, bei der Arbeit im Freien, bei Sturm und Wind und bei allem Wetter, auch im Schneetreiben. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Und dann hat mir ein Freund angesprochen und der hat gesagt, sie haben einen Alternativversand, einen Buchversand und mit spannenden Büchern und ob ich mir vorstellen konnte, für sie zu arbeiten. Weil der hat ein bisschen ein Problem, der Versand, und sie möchten den ein wenig, dass der in Schwung kommt. Und ich habe gesagt, extrem spannend. Und habe dann dort als Buchhändler gearbeitet und wir haben eine Programmzeitung gehabt, wo wir die Bücher mal vorgestellt haben. Und das war eigentlich sowas schon ein wenig wie der Einstieg zum Werbetexter. Und dieser Freund hat dann ein Unternehmen aufgemacht, das inzwischen gar nicht klein ist, die Grüne Erde. Und er hat gesagt, er möchte gern ein Unternehmen aufmachen. Und dann haben wir überlegt, wie sollte man es nennen? Und er hat gesagt, ja, mit Erde und vielleicht irgendwie grün. Und er hat gesagt, nee, Erde ist eigentlich braun, aber braune Erde ist kein guter Name für Unternehmen.
Das haben wir von der verbrannten Erde gar nicht mehr so weit weg.
Genau, richtig, genau so ist. Und dann habe ich damals für ihn praktisch die Werbung gemacht. Und als erster Mitarbeiter. Und das war sehr, sehr spannend, weil natürlich war das von null, kann man sagen, weg. Ja, und wie es halt so geht im Leben, dann hat es sich ergeben, dass man immer so zusammengekommen sind. Und es hat sich ergeben, dass die Quelle einen Profitexter gesucht hat. Mhm. Und ich habe damals schon zum Erzählen angefangen und habe die Illusion gehabt, dass ich sofort, also dass wir sofort leben können davon. Und meine liebe Frau war schwanger zum ersten Kind. Wir haben damals am Berg gewohnt, in einem Haus im Wald. Und wir haben damals, da habe ich hab dann als Freelancer für Grüne Erde gearbeitet, ein Märchenfestival vorbereitet, ein internationales. Und das war kommerziell ziemlich ein Flop. Ein Freund hat das initiiert und ich war für die Erzählerinnen und Erzähler zuständig. Und ich habe jemanden gesucht, der heimische alpenländische Volksmärchen erzählt. Und für ihn gesagt, nein, wir kennen das nicht und vor Publikum schon gar nicht. Und machst du? Und ich habe gesagt, ich bin kein Märchenerzähler. Und das war dann im Juli 87. Bin ich in der Früh munter geworden und habe mir gedacht, eigentlich, warum eigentlich nicht? Und habe zu meiner Frau gesagt, du, künftig möchte ich eigentlich als Märchenerzähler tätig sein.
Von einem Tag auf den anderen?
Ja, eigentlich schon.
wie neu war in dem Moment die Scheidung?
Nein, das war das Schöne und das, was ich auch an der Ursula so sehr schätze, dass sie nicht überhaupt ein sehr liebenswürdiger Mensch ist, sondern auch in dem Moment gesagt hat, na dann machen wir es halt. Und probieren wir es. Und das war aber auch für mich der Auftrag, also wann ich das mache, man denkt dann mit aller Kraft. Und ich will natürlich nicht, dass sie oder auch das werdende Kind darunter leidet, dass ich jetzt da sozusagen den Märchenerzähler auslebe. Ja, und der Punkt war, wie gesagt, bei der Grünen Erde, da hat es dann eine gewisse Entfremdung gegeben, sagen wir es einmal so, und die Quelle hat einen Profitexter gesucht. Und da habe ich denen geschrieben, eigentlich bin ich Märchenerzähler, das war der erste Satz in der Bewerbung, eigentlich bin ich Märchenerzähler, aber deshalb für Sie vielleicht genau der Richtige.
Sehr gut, eine super Bewerbung.
Ja, und dann haben sie die lange nicht gerührt, da kam wieder Salzkammergut ins Spiel. Ich habe dann irgendwann einmal angerufen und habe gesagt, bitte schickt mir die Unterlagen zurück, weil damals hat man ja noch das alles mit der Maschine geschrieben und war ein Mordsaufwand. Und die haben gesagt, haben Sie unser Schreiben nicht gekriegt? So genau. Ja, sie haben 40 Bewerbungen gehabt und sie haben 3-4 Leute ausgesucht und ich bin da dabei und ich sollte nach Linz kommen und ich sollte einer ein Konzept machen für ein Mailing. Da ist praktisch ein Postwurf, also noch keine E-Mail, ein Postwurf, alle 2 Monate an jeden Haushalt in Österreich gegangen, von der Quelle, vom Quelleversand. Und sie haben gesagt, dafür sollte ich einen Entwurf machen. Und ein Freund von mir in Trankirchen, der mit mir für Grüne Erde Werbung gemacht hat, der die Grafikdesign gemacht hat, der Alfred von die Erlers, der hat damals schon einen Rechner gehabt. Und ich habe gesagt, du, bitte mach mir du die Umsetzung von dem Dorf. Und sagt, auf alle komm. Und dann bin ich zu ihm gefahren und ich habe die alte Lederne angehabt und den Wederpfleg und komm hier und wir machen das und sitzen dann beieinander und trinken Wein und war recht nett. Und dann sage ich so, ich muss jetzt heimfahren. Sag ich, bist du narrisch? Ich meine, jetzt haben wir getrunken, kannst du nicht heimfahren? Sag ich, ich habe in der Früh um 7 den Termin bei der Quelle. Sagen die, na ja, das geht nicht, dass du jetzt da fährst mit dem Auto. Ja, und im Endeffekt habe ich dann bei einer übernachtet und bin in der Früh zur Quelle gefahren, im Wederpfleg, in der Hirschledern, hab denen den Entwurf gezeigt. Die haben natürlich geschaut, was kommt da für einer daher. Und der Werbeleiter hat sich den Entwurf so angeschaut und er war ein Deutscher und hat gesagt, dass sich ein Märchenerzähler in so etwas so hineindenken kann. Ja, und das hat sich dann ergeben, dass ich dann, ich glaube, 2-3 Wochen später war ich bei der Quelle für den halben Katalog zuständig.
Also hast du überzeugt.
Ja, aber glaubst du, ist dieses Hineindenken vielleicht genau das, was den Märchenerzähler ausmacht?
Ja, ja. Das ist das Um und Auf, also gerade beim Publikum. Also ich bereite wirklich jeden Erzähltermin sehr, sehr genau vor. Und mit einer gewissen Leichtigkeit wird diese Vorbereitung über den Haufen gestoßen, wenn ich das Gefühl habe, die Geschichte passt jetzt nicht. Mhm. Eine Hafenistin, die auch sehr schätzt, die lebt jetzt in Graz, die Anetta Pichler, die stammt aus Litauen und wir haben sogar zweisprachig miteinander in Moskau erzählt, weil sie 6 Sprachen spricht, hat am Mozarteum studiert, grandiose Frau, die hat einmal am Heimweg von Bayern zu mir gesagt, Helmut, heute war es wirklich sehr angenehm und sehr nett. Du hast immerhin die Hälfte der Geschichten erzählt, die du mir geschickt hast.
Ein kleiner Vorwurf dabei.
Ja. Nein, weil es ist halt so, weil dann sagt man, du, weißt du, nein, jetzt passt das für besser, ja. Jetzt passt das für besser. Und, aber die Anetta hat auch damit gut umgekommen.
Wie lange hat es dann noch gedauert bei der Quelle, bis du wirklich gesagt hast, alles auf eine Karte setzen, ich bin jetzt Märchenerzähler und ich mache nur mehr das?
Ja, der Punkt war, muss ich sagen, bei Quelle nach einem halben Jahr habe ich alle Zustände gehabt, Herzflattern und alles. Und ich habe gesagt, tut mir leid, es geht nicht, die Erzähltermine und das Büro, Quelle, ich muss leider Gottes kündigen. Und dann haben die gesagt, na, jetzt haben wir uns schon so zusammengewohnt und ob ich nicht da bleibe. Und dann haben sie mir angeboten, 100 Stunden im Monat bei freier Einteilung. Mhm. Habe ich gesagt, ja, das hätte ich mir nie verlangen traut. Und habe ich gesagt, ja, wann das so ist. Und ich habe dann nur auf die Art und Weise 3 Jahre bei Quelle gearbeitet. Habe mich, muss ich dazu sagen, voll reingehängt. Also das hat wirklich nicht gelitten darunter. Aber nach 3 Jahren habe ich gesagt, so, jetzt ist wirklich genug. Und habe mich dann ganz aufs Erzählen konzentriert. Was auch nicht so war, also das war kein Selbstläufer. Also wäre nicht meine liebe Frau gewesen, die, sie ist bei mir angestellt, muss ich auch dazu sagen, aber die das innerlich mitgetragen hat und die nicht auf Panik gemacht hat. Also wenn wir mal nicht gewusst haben, von was wir im nächsten Monat leben, dann hat sie nicht, da ist nicht gekommen mit Vorwürfen oder sonst irgendwas, sondern irgendwie, das kriegen wir schon hin. Ja. Und irgendwie ist dann wieder gegangen. Weißt? Und das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist, weil wer das nicht gewesen, ja, hätte sie da irgendwie nicht mitgespielt oder die Nerven verloren, dann hätte so alles nicht funktioniert. Ja.
Und dazwischen liegen jetzt 35 Jahre, wo du das hauptberuflich gemacht hast, oder drei Jahrzehnte, ein bisschen mehr. Und das wäre viel zu viel, wenn wir das jetzt erzählen würden. Aber was ist so die Quintessenz draus? Was machst du wirklich? Wie schaut so ein typischer Tag aus? Weil ich habe mir angeschaut, was du generell machst. Du hast Festivals, du bist im Fernsehen, du hast eine Radiosendung, du hast Bücher geschrieben und vieles, vieles mehr. Aber was ist so typisch für das, was du machst?
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil, und das ist ja das Schöne, dass das Märchen erzählen so vielfältig ist. Weil du musst natürlich bei den Geschichten gut sein. Und das ist für mich extrem spannend zu recherchieren in all die Sammlungen. Wir haben heuer eine Steuerprüfung gehabt und da hat die gefragt, warum wir ein Lager brauchen. Dann habe ich ein Foto geschickt von unserem Lager, so mit den Buchregale, mit den Märchensammlungen, weil wir haben zum Beispiel jetzt fürs Land eine Broschüre gemacht über Bräuche und Traditionen im Jahreskreis. Die kriegt jede Familie in Oberösterreich beim Familienreferat. Wunderschöne Geschichte. Nur, da brauchst du wahnsinnig viel Material als Hintergrund. Wir haben, von mir gibt's das große österreichische Märchenbuch. Ja, das ist mir wichtig, dass die Märchen, die da drin sind, wirklich was hergeben. Dass da ein gescheites Quellenverzeichnis dabei ist. Dass die Leute nachschauen können. Wenn man denkt, ich bin nicht mehr der Jüngste, irgendwann werde ich das Zeitliche segnen. Aber wenn da wer Arbeit und Märchen sucht, kann er das Buch nehmen, hat da schon mal eine Auswahl von Geschichten, die meines Erachtens sehr repräsentativ sind, und hat das Quellenverzeichnis. Aber natürlich braucht man selber diese ganzen Quellen immer wieder, dass man Zugriff hat.
Sehr spannend. Das heißt, du hast auch ein riesiges Archiv eigentlich hinter dir.
Genau. Das ist elementar.
Und jetzt eine ganz wichtige Frage. Stimmt es, dass in jedem Märchen eine Weisheit drinsteckt?
Ich würde mal sagen, zumindest eine.
Und das Fünkchen Wahrheit?
Ich glaube, das ist oft eine lodernde Flamme an Wahrheit. Und der springende Punkt ist nur, dass man es natürlich auch erkennen muss. Weißt, und das ist oft der springende Punkt, weil das, was ich erzähle, ist das eine. Das, was die Leute im Publikum wahrnehmen, ist das andere. Und da gibt's vielleicht jemand, der ist wie vom Blitz getroffen und sagt, boah, die Geschichte, boah, die eröffnet mir eine vollkommen neue Tour in die Welt. Und Hans sitzt da und denkt sich, was soll denn die Geschichte? Weißt, also, das weiß man ja selber nie, was man da auslöst. Und man schaut natürlich, dass man, also ich zumindest, dass ich im Vorfeld überlege, wer ist sozusagen da das Publikum, welche Geschichten sind da stimmig, mitunter auch, wenn das an einem bestimmten Platz ist, ich sage eine Hausnummer, wenn ich jetzt in der Steiermark bin, was gibt's da für Regionalüberlieferungen, die vielleicht da in der Luft längern, die da wichtig sind. Und so schaut man, dass man sich bestmöglich vorbereitet. Oder bei einem Unternehmen, was machen die? Was stellen die her? Was ist die Idee von dem Unternehmen? Und dass man auf das eingeht. Das sind alles Punkte, ja, wo man eben sehr, sehr großes Archiv braucht und was gut ist, wenn man viel im Hinterkopf hat. Ich habe mir eine eigene Datenbank gemacht an Märchen, wo ich die zum Teil mit Stichwörtern finden und recherchieren kann. Also das ist elementar.
Ein großer Schatz. Was ist eigentlich das wichtigste Märchen für Salzkammergut?
Bah. Was beschreibt uns am besten?
Ma. Also Salzkammergut, das auf einem Märchen runterzubiegen, das war jetzt schon sehr schwer. Also ich würde mal so sagen, ein Epos, das für mich schlicht und ergreifend grandios ist, aber das eigentlich sehr traurig ist, ist die wunderschöne Geschichte vom Riesen Erler und von der Nixe Blondchen am Traunsee. Erstens, weil man sowohl das Blondchen am Erlerkogel sehen kann, die Umrisse. Jetzt mal, wenn man über Salzkammergut-Bundesstraßen runterfährt da, Richtung Altmünster.
Und einer der schönsten Plätze eigentlich oder der schönsten Blicke.
Genau, richtig.
Sagt der Peter in jedem dritten Podcast, kennt schon jeder.
Aber ist so. Und erst recht, wenn man weiß, dass man da das Gesicht vom Blondchen sieht, weißt du, dann verzaubert das einfach die Landschaft gleich einmal.
Jetzt weißt du, wo du hinschauen musst.
Schau immer auf die Blondine.
Ja, und dann Schloss Hurt natürlich, ist klar, die spielt ja da eine wesentliche Rolle und eigentlich die ganze Landschaft, der Feierkrug und so weiter. Aber was für mich eine Wahnsinnsgeschichte ist, ist zum Beispiel die vom Lebenskraut in der Zimnitz, bei Bodischl oberhalb. Und finde ich, ist eine wirklich extrem faszinierende Geschichte. Oder die Anniweig in Aussee. Und also die Monika, die Geiswinkler, die hat mir da Hintergründe zu der Geschichte mehr oder weniger gegeben und aufbereitet und gezeigt. Ich habe die dann auch in einem Buch, in einem Sagenhaft Wandern im Salzkammergut, weil das war und ist sonst nirgends zum Lesen. Weißt du, und das ist auch Teil von meiner Tätigkeit als Märchenerzähler, dass man solche Quellen, wo man das Glück hat, dass man einen Zugang findet zu den Quellen, dass man das wieder veröffentlicht. Sei es in der Sendung oder, was mir noch wichtig ist, in Büchern, weil Büchern halt da nur mehr Bestand haben.
Jetzt hat es uns richtig Lust gemacht auf die Märchen.
Jetzt kommt dieser Podcast Mitte November, eher schon Ende November heraus. Wir sind nur mehr eineinhalb Wochen entfernt vom ersten Advent. Und wir beide, Robert und ich, wir machen ja wieder unseren traditionellen Adventkalender, Podcast-Adventkalender, wo jeden Tag quasi ein Podcast-Fenster aufgeht und wir Geschichte erzählen oder irgendwelche unserer Gäste anrufen. Was ist die schönste Weihnachts- oder Adventgeschichte aus dem Salzkammergut, die dir einfallen würde für diesen Podcast-Adventkalender?
Naja, da gibt's zum Beispiel eine Geschichte, eine Überlieferung, die wird da und dort erzählt, ist, aber die ist sehr speziell vom Grü, also der am Grundlsee wohnt und nichts hat, jenseits der Bettelumkehr wohnt, wo die Bettler umgedreht haben, weil sie gewusst haben, die Leute da hinten sind ärmer wie sie selber möglicherweise.
Also, Bettelumkehr.
Oder zumindest ist da nichts zum Holen und da kriegen sie nicht viel, wenn sie was kriegen. Und ja, und der hat dann ganz einen speziellen, ganz einen eigenen Traum. Also ich will jetzt da nicht die ganze Geschichte gleich erzählen, aber der Traum, der soll jetzt in Gmunden auf die Brücken stehen, auf die Traunbrücken. Und das heißt, und so gesehen verbindet die den Grundlsee mit der Traunbrücken in Gmunden.
Fantastisch, also ich habe richtig Lust auf die Märchen jetzt. Aber wir kommen schon zu unserem Wordrap.
Ich hätte nur eine Frage.
Das war eh klar.
Eins habe ich noch, weil ich habe interessanterweise gelesen, du bist nicht nur Märchenerzähler, dir ist auch das Märchen und Geschichten erzählen so wichtig, dass du impliziert hast, das ins Weltkulturerbe der UNESCO aufzunehmen, ins Immaterielle. Genau. Warum? Weil Geschichten erzählen kann man sie so oder so.
Natürlich, und das war genau für mich der Punkt. Ich habe damals überlegt, soll ich mir das überhaupt antun, die Bürokratie. Und mein bester Freund, Gott hab ihm selig, ist schon gestorben, der Helmut Olesko, der damals den Traum gehabt hat, er sollte das Märchenfestival machen, 1987, gell? Der hat mir gesagt, das musst du machen. Weil er hat gesagt, du bist der, der das machen kann. Weil es war notwendig, die Quellen, sozusagen, dass die bis in unsere Gegenwart lebendig sind, nachzuweisen. Und das habe ich können. Mit einer unglaublichen Geschichte, mit einem Kärntner Zaubermärchen, mit dem vom Sennervogel. Und hat er gesagt, und wer sollte das machen, wann nicht du? Hat er gesagt, und es geht ja nicht nur um die. Weil ich habe gesagt, na, dass das Märchen ein immaterieller Schatz ist, das ist für mich eh selbstverständlich, da brauche ich gar nicht nachdenken. Sagt er, ja, aber wenn das auf der Liste von UNESCO ist, hat er gesagt, hat das ganz eine andere Wertschätzung. Sag ich, ja, die Wertschätzung hat es für mich so auch, also da brauche ich nicht die UNESCO. Sagt er, ja, hat er gesagt, aber generell, hat er gesagt, in der Gesellschaft und hat er gesagt, denk nicht nur an dich, sondern auch an die anderen Erzählerinnen und Erzähler, dann haben die auch einen medialen Rückenwind. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, ja, warum nicht? Und hab das dann gemacht und ich muss sagen, ich war damals wirklich überrascht. Das ist schon wieder 15 Jahre her, 2010, glaube ich, ist aufgenommen worden, ins immaterielle Kulturerbe. wir waren gerade in Berlin erzählen und der Franz Bernecker, der Dudel, sagt, Pfeiffer an die, ruft mir einen an, einen Freund und sagt, du bist jetzt immaterielles Kulturerbe. Sag ich, was? Ja, gerade war es in den Nachrichten, Märchen erzählen ist immaterielles Kulturerbe. Darfst den Bart nicht mehr schneiden.
Jetzt bin ich Voraussetzung.
Nicht ich bin immaterielles Kulturerbe, habe ich gesagt, sondern das Märchen erzählen. Und wir haben dann auch da in Grünau Fest, UNESCO-Fest des Erzählens gemacht, damit das in Fleisch und Blut übergeht bei den Leuten. Und da waren Erzählerinnen und Erzähler aus ganz Österreich da. Und der Maria Walcher von der UNESCO hat jeder und jeden Kopie von dieser Urkunde überreicht. Und die haben da erzählt, auf einem Heuboden im Schindelbach, der da sage ich noch von Zauberer erbaut worden ist, war ein grandioses Erlebnis. 200 Leute sind da am Stroh gesessen, da ist erzählt worden, ich glaube 5 Stunden, und es war so spannend und so kurzweilig, und ja, und damit ist das Märchen erzählen auch wirklich angekommen, sozusagen im immateriellen Kulturerbe.
Jetzt bin ich froh, dass du die Frage gestellt hast, weil das war wichtig.
Aber ich hab noch eine. Das war so klar, Peter. Herr Helmut, du erzählst die ganze Zeit Geschichten von anderen, von Zauberern, von Wesen und so weiter. Aber wenn du einmal nach vorne denkst, weit nach vorne, hoffentlich, ja. Was möchtest du gern, welche Geschichte von dir einmal überbleibt?
Das ist genau der Punkt. Die größte Freude ist für mich, wann die Geschichten von mir übrig bleiben. Nämlich die ich erzählt habe. Weißt? Weil ich lege keinen Wert drauf. Ich habe gesagt, ich will nicht unbedingt da begraben werden. Ich möchte eigentlich, so wie beim Berggehen, ich will keine Spuren hinterlassen. Mhm. Und ich denke mir, die Spuren, die man hinterlässt, und das sind die schönsten Spuren, das sind die, jetzt pathetisch gesagt, in die Herzen von den Leuten. Mhm. Weißt, und wann wer mal eine Geschichte erzählt und sagt, die habe ich damals beim alten Wittmann gehört. Die Geschichte. Und die hat mein Leben, die war für mich schlicht grandios, die hat mein Leben verändert. Das ist für mich das Allerschönste. Und darum habe ich auch gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, dann sollen sie mich verbrennen. Und habe ich gesagt, was ich mir wünsche, ist ein schönes Abschiedsfest, wo sie auf mein Wohl trinken und vielleicht ein paar Jodler singen und vielleicht ein wenig reden, wie das war mit mir und wann wer will, weil manchmal, mir ist beim Tod von meiner Mutter auch so gegangen, ich habe gesagt, wisst ihr, wenn ein Mensch, der so viel Großartiges gemacht hat in aller Bescheidenheit im Leben, stirbt, dann ist es eigentlich ein Grund zur Freude, dass der Mensch so lange unter uns war. Mhm. Und ich habe trotzdem rennen müssen, weil es einfach ein Schmerz ist. Nur sage ich, und wenn da wer eine Träne zerdrückt, warum nicht? Aber es sollte auf keinen Fall ein Trauerfest sein, sondern ein Fest, wo man sagt, ja, schön, dass er uns für Geschichten erzählt hat. Und Geschichten, die was hergeben haben, das ist auch wichtig.
Also wenn das irgendwer mal lesen will, die Geschichten von dir, zum Beispiel dieses Sagenbuch, sagenhaftes Wandern im Salzkammergut, ist ein sehr guter Tipp, würde ich sagen,
oder? Ja, und wir haben, also was für uns ein ganz wesentliches Buch ist, ist das Geschenk der 12 Monate. Aha, okay. Da hat meine liebe Frau, die Ursula, die Gott sei Dank wunderbar kocht, die Rezepte rund ums Jahr, eher einfache Kost, und die man halt auch schön nachmachen kann. Von mir gibt's die Geschichten rund ums Jahr, zu alle Jahreszeiten, zu alle Feste, Überlieferungen und natürlich auch die Bräuche rund ums Jahr. Nämlich vom Reichern in die Rauhnächte bis, Niklas sowieso, aber auch Ostern oder Sommersonnwend und Herbst eine Samhain, also Allerheiligen und so weiter. Die älteste Tochter, die Heidemarie, hat das Design gemacht vom Buch. Das war mir ganz wichtig. Und ich habe gesagt, das große österreichische Märchenbuch, das ist auch für Leute, die sich damit beschäftigen, eine Fundgrube. Wo ich mir denke, und da geht es nicht um mich, sondern darum, dass die Leute später einfach auf das zurückgreifen können. Ja.
Aber ein bisschen seid ihr dann schon ein Familienbetrieb.
Ja,
würde
ich auch sagen, natürlich. Wie gesagt, meine anders war es, ehrlich gesagt, auch gar nicht gegangen. Und dadurch, dass wir einfach alle miteinander zusammengeholfen haben.
Großartig. Jetzt zu unserem Wordrap. Bitte um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Die traumhafte Landschaft und die herzlichen Leute.
Sehr gut. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Naja, dass manche mitunter ein wenig verstockt sind.
Schön ausgedrückt. Im Salzkammergut fehlt mir?
Boah, wenn ich genau überlege, eigentlich nichts. Hexens die Weite vom Meer, aber auf der anderen Seite sind die Seen so schön.
Es geht nicht beides irgendwie, habe ich das Gefühl.
Nein, also wenn ich mir vorstelle, da war es mehr auch noch, dann waren nur mehr Leute da.
Nach Norden aus, die Richtung Wöls und Linz, gell? Und im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
dann sind wir wieder dort. Die Herzlichkeit von den Leuten. Also ich habe Freund zum Beispiel, einen wirklichen Herzensfreund da in Gäusern, nicht nur da bei uns, aber bei uns auch. Und miteinander eine Bergtour. Also heuer waren wir am Sandling und oben am Jodl ein Sandlinger-Sänger. Ja, was willst du mehr von Leben? Oder die Monika Geiswenklin aus See, mit der haben wir dann nachher gegessen. Und ja, das sind die Momente, die das Leben wirklich bereichern und glücklich machen. Ja.
Stimmt. Lieber Helmut Wittmann, vielen Dank, das war eine Traumstunde.
Ja, danke, war mir auch eine Traumstunde und ich denke, wir werden nur einen trinken.
Helmut, vielen, vielen Dank, euch auch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und dann, ab 1. Advent, gibt's wieder den Adventkalender. Wir freuen uns.
Nichts wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.